Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier am Mikrofon für euch wie immer der Erik und am anderen Ende der Leitung Markus.
Grüß dich.
Und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Wir haben direkt von Anfang an einen Gast dabei. Alter Bekannter, schon lange bei den Monarchs dabei. Seit 2010 ist er schon im Team und mit einem wunderschönen Namen ausgestattet. Der Erik Seidel. Hallo Erik.
Grüßt euch. Hi.
Schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast vor deinem Laptop.
Danke für die Einladung.
Ja, der Erik hat es ja schon kurz ein bisschen angeteasert. Wir wollen gerne mal ein bisschen so mit dir über die vergangene Saison und auch über das letzte Spiel reden. Sonst läuft ja der Podcast ein bisschen anders. Da kommt erstmal ein Recap und dann das Interview. Das probieren wir heute mal ein bisschen aufzufrischen und starten direkt rein in die vergangene Saison. Aber manchmal passiert es ja, dass Leute hier zuhören und überhaupt nie wissen, wer da am anderen Ende sitzt. Deswegen vielleicht auch nochmal zwei Worte zu dir, Erik. Also Seidel, das ist jetzt irgendwie schwierig, das hier auseinanderzuhalten heute. Mal gucken, wie wir das machen. Ja, seit 2010 bist du ein Monarchs. Du kommst ja aus der Jugend, also bist du wahrscheinlich schon ein bisschen länger ein Monarch, oder?
Tatsächlich seit mittlerweile 22 Jahren. Also ich bin seit 2000 bei den Monarchs und bin dort vom Flag Football dann über die Jugend bis 2010 zu den Herren gegangen.
Ja, herrlich, quasi Tippeltabeltour.
Genau, und damals gab es ja auch noch gar nicht den Unterschied zwischen der U17, U19 und ich glaube U13 sogar, bin mir da gar nicht sicher jetzt. U15, ach, da gibt es ja. Also da gibt es mittlerweile so viele Unterschiede. Ja. Bei uns gab es damals nur Flag Football und dann ging es danach mit der Jugend weiter und dann zu den Herren. Also da gab es gar keine Unterteilung, wie das nun heutzutage in diesen einzelnen Bereichen nochmal ist. Das war damals etwas kürzer, das Ganze.
Also habt ihr dann quasi, hast du auch teilweise mit 13-Jährigen zusammengespielt, obwohl du schon 17 warst, oder wie lief das dann?
Na, wir sind dann mit 14, ging es glaube ich zu den Jugendspielern dann, also zu der Jugend hoch, nachdem ich die ersten 4 Jahre Flag Football gespielt habe. Und dann tatsächlich hatten wir im Jugendfootball, wie du es gerade gesagt hast, dann 14 bis 19 teilweise oder 18, also ungefähr in dem Bereich, da war alles dabei.
Oh, das stelle ich mir interessant vor, wenn du dann auf einmal so einen 19-jährigen Receiver oder Defense End vor dir hast als Receiver, das ist bestimmt nett, der dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung und Masse mitbringt.
Das hat natürlich alles sein Für und Wider. Natürlich ist das ganze Thema körperliche Ungleichheit, beziehungsweise, dass du halt schon eine ganz andere Leistung mit einem gewissen Alter aufs Feld bringst. Aber gleichzeitig ist der Punkt, du misst dich halt als junger Spieler mit alten oder mit älteren Spielern in dem Fall. Und wo eine ganz andere Leistung schon da ist, das heißt natürlich, die könnte ich mitziehen, beziehungsweise kannst du dich natürlich an älteren Spielern orientieren, auch als junger Bub, der dort reinkommt. Und es ist ganz geil gewesen damals so. Ich kann es jetzt nie anders erklären oder beziehungsweise anders sehen, weil ich den Vergleich halt nicht habe, wie es heutzutage ist. Aber natürlich so dieser Leistungsunterschied, das denke ich, ist der größte Teil, der dort eine Rolle spielt.
Genau, wir haben ja jetzt quasi, Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Football ist auch ein bisschen populärer geworden in Deutschland und wir haben ja jetzt mittlerweile viel mehr Jugendteams als damals. Deswegen ist es jetzt quasi nicht mehr notwendig, dass da klein und groß zusammen und gegeneinander spielen müssen. Ja, ja. Du bist ja jetzt quasi, also im Herrenteam hast du ja auch einige Positionen gespielt. Du warst quasi Quarterback immer, Receiver, Returner, Kicker, hast quasi alles mal mitgemacht. Womit hast du denn angefangen, auch in der Jugend?
Also es ging tatsächlich beim Flag Football los, dass ich dort, ich glaube, ganz ursprünglich mit ganz jungen Jahren als Running Back. Und dann bin ich aber relativ schnell dort zum Quarterback gewechselt und das hat sich durchgezogen. Die ganze Zeit in der Jugend habe ich dann noch mitgekickt tatsächlich. Und ich glaube auch gepandet, aber da bin ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Ansonsten ging es bei den Herren dann nahtlos als Quarterback über. Und bis auf den Returner, das wäre mir nicht mehr bekannt gewesen. Allerdings, das kann auch sein, dass das vielleicht doch mal irgendwo mal kurz der Fall war und da gibt es eine Statistik dazu. Ich weiß es nicht mehr.
Ansonsten, das kann auch Fehlinformation von mir sein, dafür bin ich bekannt, hier falsche Informationen zu streuen.
Ja, oder naja, die GFL-Stats-Seite ist auch etwas schwierig. GFL, bitte tut da was.
Ja, aber tatsächlich, Kicker und Panther hatte ich dann über die Jahre auch noch mitgemacht. Ja, und jetzt halt seit dieser Saison als Receiver das erste Mal. Also, ich bin zwischendurch schon mal ein bisschen auf der Position mit dabei gewesen, aber eher um auszuhelfen. Hab dort nie direkt jetzt eine komplette Saison oder eine Saisonhälfte oder sowas gespielt, sondern das nur mal nebenbei.
Wie kam der Wechsel dann vom Quarterback zum Receiver jetzt?
Das lag tatsächlich an mehreren Situationen. Der Hauptgrund war, dass ich mir letztes Jahr durch die, ich will jetzt mal nicht sagen Überbelastung, aber letztendlich kommt es daher, eine Entzündung im Ellenbogen zugezogen hatte, im Wurfarm, und ich jedes Spiel und jedes Training letztes Jahr tatsächlich Schmerztabletten nehmen musste, um dort überhaupt in die Runde zu kommen. Hatte regelmäßig Physiotherapie und habe da alles gegeben, irgendwie, um die Entzündung rauszubekommen, beziehungsweise um dort die Schmerzen in den Griff zu bekommen, aber das war einfach nicht möglich. Und beziehungsweise habe ich es damals nicht geschafft. Jetzt sind die Schmerzen natürlich weg. Jetzt hat der Arm genügend Ruhe gehabt und ich habe damit keine Probleme mehr. Aber ich möchte ungern wieder die gleichen Probleme haben, weil sich das einfach langfristig nicht wirklich gelohnt hat. Also es war einfach, jedes Mal mit Schmerzen zu spielen und zu trainieren, das macht keinen Spaß.
Das ist nachvollziehbar, das ist richtig.
Wir haben im Frühjahr immer gesagt, Sport ist Mord.
Also manchmal frage ich mich, wie es mir gehen würde, wenn ich keinen Sport machen würde.
Ja, das stimmt.
Aber bin ich ganz froh.
Ich finde auch das Motto schön, treibe Sport oder lebe gesund. Das hat sich bei mir eingestellt über die Jahre. Aber naja.
Ja, es gibt Situationen, da ist es vielleicht, wenn man gerade so einen Kontaktsport hat. Wir sehen es ja immer wieder an den verletzten Spielern, vor allem diese Saison. Aber ansonsten bin ich doch der Meinung, es sollte eher positiv als negativ sein, Sport zu treiben.
Das ist richtig. Du hattest ja zwischendurch auch mal, also zumindest bin ich der Meinung, dass ich das rausgefunden habe, so meine Pause eingelegt von 2016 an, oder? Also 2016 war deine letzte aktive Saison und dann hattest du bis zum Corona-Game gegen Warschau eine Pause eingelegt. Zumindest war dann statistiktechnisch nicht mehr viel zu finden in der Zeit.
Genau, tatsächlich ist 2016 auch nicht mal fertig geworden oder habe ich nicht mehr fertig gespielt die Saison. Ich bin, glaube ich, im August dann raus gewesen. Es hatte damals private und berufliche Gründe. Da musste ich einmal komplett von vorne starten, hatte dafür auch keinen Kopf mehr. Und das war tatsächlich so ein Punkt über die ganzen Jahre, wenn du immer als Backup-Quarterback aktiv bist und du bekommst zwar immer mal wieder deine Einsatzzeit, aber es ist einfach verdammt undankbar. Also du spielst oder du bist jedes Training am Start, bist wichtig, das heißt, du kannst auch nicht irgendwie sagen, ich komme halt mal nicht zum Training oder nächste Woche zum Spiel fahre ich mal nicht. Und dementsprechend, ich habe alles durchgezogen, immer am Start gewesen, aber dann am Ende des Tages halt so die Lorbeeren dafür zu bekommen und zu sagen, okay, du stehst auf dem Feld, die sind halt ausgeblieben. Und dann geht dir der Spaß an der ganzen Sache verloren. Und das war dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich so. Und zusätzlich bin ich nur noch krank gewesen. Ich habe irgendwie einen Infekt nach dem anderen mitgenommen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt ist der Ofen aus. Die Luft ist raus und zusätzlich, dass dann diese private und berufliche Situation noch dazu kam, habe ich dann, glaube ich, im August 16 die Segel gestrichen und mich erstmal gesagt, okay, das war's mit Football. Und habe auch in dieser ganzen Pause, ich war vielleicht 3, wenn es hochkommt, vielleicht 4-mal bei dem Spiel. Über die ganze Zeit. Mehr habe ich mir nicht angeguckt. Es war für mich wirklich ein komplettes Break. Ich brauchte dort einfach eine Pause, um dort komplett einfach für mich mal Klarschiff zu machen wieder. Und dann hat es aber wieder an den Fingern gejuckt.
Wollte gerade sagen, das.
Ja, also dann back in business.
das hat mich dann irgendwann gewurmt und ich glaube sogar 2019 zum Combine war ich in der DSC-Halle mit am Start. Habe allerdings bloß als Zuschauer dort dran teilgenommen und habe mit Jungs ein bisschen angeguckt. Ja, und spätestens da, wenn du die Jungs dann wieder siehst, wie sie alle gemeinsam am Start sind und ja, da war dann klar, die nächste Saison drauf wird es wahrscheinlich soweit werden. Ich habe dann halt ein bisschen später angefragt, 2019, um zu sagen, okay, ich mache doch noch was mit. Und damals war ja Ferras El Handy auch noch am Start. Dementsprechend hatte ich mit Coach Rusler damit geschwatzt, dass wenn ich da jetzt einsteige, dann praktisch hinter ihm noch mit am Start wäre. Und boah, nee. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es erstmal sein. Und dann kam von Coach Kruse im November, glaube ich, sogar 2019 die Anfrage, ob ich denn für 2020 Bock hätte, wieder mit am Start zu sein. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte sehr gerne.
So, das freut uns alle. Tatsächlich.
Ja, und das war tatsächlich, ja, ich habe mir die ganze Zeit immer vorgestellt, wie es ist, wieder einen Ball zu werfen, und wenn man irgendwo sich Spiele angeguckt hat, das kriegst du danach hin und das muss doch funktionieren, das kannst du teilweise doch besser, als was man da so gesehen hat. Naja, und dann war das so und ich bin relativ gut wieder reingekommen. Und dann hatte sich halt die Verletzung zum Ende der Saison so ein bisschen angedeutet, was ich vorhin gesagt habe, mit der Entzündung im Ellenbogen. Und das zog sich dann über die komplette Wintersaison. Da ist dann leider, wie gesagt, nichts besser geworden. Und dann 2020 das Problem, dass es weiterhin Bestand hatte. Und und dann kam ja 2020 noch die Verletzung im Spiel dazu. Hm.
Okay, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber... Jetzt, wo du sagst, irgendwas war da. Gab es ja nur das eine Spiel gegen Warschau, mehr oder weniger Freundschaftsspiel.
Genau.
Wo du ja dann als Quarterback groß gegen Star warst.
Genau, vollkommen richtig. Und dort war es dann tatsächlich der Punkt, dass ich mir die Entzündung im Ellenbogen so ein kleines bisschen vorher eingefangen hatte. Das war dann alles aber noch im Rahmen. Das hat sich dort nicht groß aufs Spiel gelegt oder im Training. Das war halt so ein bisschen da, aber da war nichts weiter. Und dann hatte ich mir im Spiel eine Schulter-Eckgelenksprengung zugezogen. Nee. In der rechten Schulter.
Das ist ja natürlich nicht schön.
Die wurde dann im Oktober auch operiert, die Schulter komplett. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, dass durch den ruhig gestellten Arm der Ellenbogen so ein bisschen die Ruhe bekommt und dort auch ausheilen kann und ich dort praktisch dann wieder angreifen kann. Aber das war leider nicht der Fall. Und dann zog sie das halt über 2021 komplett durch.
Ja gut, aber dieses Jahr warst du ja wieder mit am Start. Wir haben dich ja auch einige Mal auf dem Feld gesehen. Ja, als Receiver, und Bälle geworfen hast du auch. Oder? Quarterback hast du auch ein paar Plays gehabt dieses Jahr, oder?
Nee, gar nicht.
Nee? Also, das war eher im Freundschaftsspiel, wo Marvin genau. Schöner auf dich gepasst ja, hat. Das war ein schöner Spielzug, der neue Quarterback aus der Jugend passt auf den alten Quarterback aus der Jugend.
Das ja, ich hatte nur meinen Satz jetzt im Kopf, dass wir dieses Jahr vier Quarterbacks auf dem Platz standen, aber du hattest ja dann als Receiver gespielt, genau deswegen, okay.
Alles genau. Ja, weil da ja, Justin und ich glaube Austin oder Marvin war da als Quarterback auf dem Platz, aber da waren drei auf dem Platz.
Ja. Nee, tatsächlich war das halt auch so ein bisschen der Punkt, warum ich dann auch für dieses Jahr gesagt habe, die Position des Receivers auch einzunehmen. Wir haben jetzt Marvin mit am Start. Und dann wäre ich noch mit am Start gewesen, dann hätten wir schon mal drei von Haus aus gehabt. Und wenn du dir als Backup-Quarterback irgendwie dort die Rolle teilen musst, dann ist das für jeden von uns scheiße. Also dann wäre das für mich doof gewesen, für Marvin doof gewesen. Dann teilst du dir noch die wenigen Plays, die du sowieso schon hast. Und ja, da habe ich dann gesagt, du, ich habe das alles durch, an der gleichen Stelle wie Marvin stand ich. Lass mich was Neues probieren. Ich will anderweitig trotzdem immer noch im Team dabei sein und Spaß haben. Und da habe ich mir die Herausforderung gesetzt, als Receiver weiterzumachen. Und dann soll Marvin die Backup-Position einnehmen, soll dort seine Erfahrung sammeln und Spaß haben, statt dass wir uns dort noch irgendwie auf Platz 2 und 3 gegenseitig battlen.
Ja. Genau, ja gut, da können wir ja auch direkt mal in die unangenehme Richtung der letzten Saison quasi überleiten. Also wir haben ja jetzt das letzte Spiel, wir haben es ja bisher noch gar nicht angesprochen, eben gegen die Berlin Adler. Haben wir ja leider verloren, 21-32. Und da ging die Saison quasi für uns auf dem fünften Platz zu Ende in der Nordtabelle und haben es damit leider nicht in die Playoffs geschafft.
Was übrigens das erste Mal seit 2011 ist, dass wir es nicht geschafft haben in die Playoffs.
Ja, und das zweite Mal überhaupt, dass das ein amtierender Meister nie geschafft hat. Also alles in allem schade.
Genau, 2009 war das Braunschweig, die als Meister auch schon ausgeschieden sind. Ich glaube, die hatten da so danach auch paar Katzenjahre. Ich glaube, die waren dann erst 2011 oder 12 wieder richtig fit und auch wieder oben dabei in den Playoffs. Ich hoffe, dass das bei uns jetzt nicht passiert, dass das ein einmaliger Ausrutscher war.
Ja.
Ich denke, das hoffen alle und sind alle dafür, dass das nicht nochmal wiederholt wird. Ja, gehen wir mal rein. Was ist denn so die meistgestellte Frage? Woran hat es gelegen? Na, das fragen wir uns alle. Aber ich glaube, du wirst auch nie wissen, woran es am Ende gelegen hat.
Am Ende fragt sich immer, woran sie lesen hat, nicht? Ja, das genau. Das ist eine Sache tatsächlich. Ich denke, das hat sich über die ganze Saison so ein bisschen durchgezogen, das Thema. Ich meine, Wir haben jetzt zum Ende hin wieder so ein kleines bisschen überhaupt einen Rhythmus reinbekommen, dass mal dieselben Leute, die im Training auf dem Platz stehen, auch im Spiel am Start sind. Das war aber ja über die restliche Saison kaum der Fall. Und ja, ich hätte tatsächlich nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Also ich habe fest, oder ich bin fest davon ausgegangen, dass wir das schaffen werden gegen die Adler. Dass es aber jetzt kein leichtes Spiel wird, das war mir klar. Also meine, die ersten 4, 5 Plätze dieses Jahr in der Nordtabelle, die lagen ja trotz allem irgendwo sehr nah beieinander. Jeder hat irgendwie gefühlt jeden schon geschlagen, bis auf Potsdam jetzt, die da durchmarschiert sind. Und selbst Adler gegen Rebels und Rebels dann wieder das eine Spiel gewonnen. Das, also, und wiederum haben wir gegen die Rebels dann Haushoch gespielt. Das sind Situationen, wo du denkst, ja okay, Rebels schlagen Adler und kriegen wir das auch hin. Aber das natürlich dann im letzten Spiel, das nochmal so ausgeht und wir hätten wenigstens einen knappen Sieg mitnehmen sollen, auch wenn es dann vielleicht nicht für die Playoffs gereicht hätte am Ende des Tages, aber ja, das Ergebnis natürlich, das spiegelt so ein bisschen diese ganze Saison wieder und ist natürlich schon sehr, sehr schade.
Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man anfänglich ein bisschen übermotiviert war, man hatte so vor allen Dingen, was für diese Saison vor allen Dingen ungewöhnlich war, relativ häufig irgendwelche Strafen gegen sich gehabt in der Offense gerade, die manchmal auch so ein bisschen, man sagt, das muss doch jetzt nicht sein, oder in der Defense irgendeine Pass Interference oder sowas, die man wirklich hätte nie machen müssen. Da war so ein bisschen das Gefühl von außen, da wollte man zu viel, und dann nach der Halbzeit, das klingt jetzt böse, es soll bitte böse, nie böse bekommen, aber bei manchen hat man so das Gefühl gehabt, die hatten das Spiel schon abgeschrieben zur Halbzeit.
Ja, man kann das schon aussprechen. Also die Köpfe hingen nach der Halbzeit, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Es wurde nie aufgegeben, aber war schon Frust da, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das in der Teamzone so sich angefühlt hat von deiner Seite her.
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie zu der Zeit jemand einen Kopf hängen lassen hat. Natürlich, du siehst das eine oder andere etwas negativere Gesicht vielleicht, welches nicht gerade freudestrahlend ist, wenn man aufs Scoreboard guckt, aber dass da jetzt irgendwie vorher schon mal die Situation entstanden ist, dass jemand gesagt hat, von sich aus, ja, scheiße halt, das ist mir so nicht bewusst gewesen, oder mir auch nicht aufgefallen, da wir trotzdem ein bisschen plus gefeitet haben, was du ja gerade schon gesagt hast. Ja, ansonsten, was müssen wir dazu sagen, groß, das Ding ist einfach, hat scheiße angefangen. Also warte, hat sehr gut angefangen, ja, stimmt, und dann ging die Scheiße eigentlich danach los. Ja, das ist mit den Strafen, das ich verstehe es auch manchmal nicht. Das eine ist, wir haben ja nun dieselben Refs gehabt teilweise, die wir auch schon andere Spiele hatten. Mal haben sie ein gutes Spiel, und dieses Spiel hatte ich mir gedacht, was ist denn los bitte? Da waren teilweise Sachen dabei, wo du auch an der Sideline stehst und nur noch die Hände im Kopf zusammenschlägst. Man mag denen jetzt keinen Vorwurf machen. Es sind auch bloß Menschen, die in dem Moment eine Entscheidung treffen, die sie nirgendwo auf einem Video sich nochmal Revue passieren lassen können und nachschauen. Von daher müssen sie mit der Entscheidung dann dastehen, wie es ist. Das ist natürlich für den einen oder anderen, der dazuguckt und sich denkt, das kann doch nicht sein. Noch frustrierender, man hat es ja dann irgendwann hinten von den Fans gehört, was wiederum auch nicht so geil ist. Klar, die Entscheidung Schiedsrichter steht, wenn da hinten natürlich noch Fans das Ganze kommentieren und noch negativer behaften. Das tut dem Spiel jetzt nichts Positives und wird dann auch nichts uns nach vorne pushen. Also
ja, das ist dann halt immer, also ich meine, gerade jetzt als Fan, da hat man ja immer so, man glaubt den Schiedsrichter ja nie. Und die Flaggen saßen sehr locker in dem Spiel, und ich würde mir da jetzt aber auch nicht rausnehmen, das irgendwie zu bewerten oder so, keine Ahnung. Man sieht es von außen halt im Zweifel sowieso nie, ist auch egal. Daran lag es nie. Daran lag es dann am Ende nie, dass jetzt ein Schiri das Spiel verfügbar hat.
Wenn wir da jetzt Strafen gemacht haben, ja, dann sind das unsere Strafen. Und du bekommst nicht eine Strafe in der Regel, weil du nichts machst. Also von daher, irgendwas wird schon eine Rolle gespielt haben. Ob zum Beispiel der eine Ball von AB, der nicht gegeben wurde, ob der nun gefangen war oder nicht. Ja, wenn der Ref den nicht gibt, dann ist es halt so. Damit musst du leider umgehen. Und dann kann das dir natürlich in so einem Spiel, wo du jeden Spielzug brauchst und jedes Yard brauchst, dann kann dir das am Ende des Tages natürlich den nächsten Down kosten, und dann hast du nicht die Möglichkeit, nochmal zu scoren in dem Moment. Und wenn du kurz vor der Endzone stehst, natürlich umso tragischer.
Ja, also genau. Und man muss schon noch sagen, dass die Adler verdient gewonnen haben. Die waren einfach das ganze Spiel konzentrierter gewesen. Ich würde jetzt nie sagen, dass die utopisch besser gespielt haben, aber die hatten halt die ganze Zeit irgendwie den Fokus gehabt und haben halt einfach weniger Fehler gemacht. Und so gewinnst du halt ein Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, Adler auch verdient in den Playoffs gesamt dabei eine gute Leistung gezeigt. Von daher.
Ja, Respekt auch nochmal darüber an den Aufsteiger.
Genau. Also es ist einfach eine Saison, aus der müssen wir lernen. Natürlich gerade für die Spieler, die jetzt letztes Jahr das erste Mal bei uns im Team gewesen sind, umso ärgerlicher, wenn du letztes Jahr bis auf ein Spiel alles gewinnst und dann hast du diese Saison, kommst zurück vielleicht als Importspieler oder bist vielleicht neu im Team, weil du gesagt hast, Mensch, ich gehe jetzt zum Meister und dann hast du so eine Saison, das ist frustrierend für jeden, der dort irgendwie auf dem Platz steht und der sich was anderes erhofft hatte und vielleicht gesagt hat, okay, do it again, aber dann ist das Ganze nicht so gekommen, von daher, ja, manchmal kommt es halt anders, als man sich das vornimmt.
Ja, das ist ja aber, wie gesagt, also wenn man sich überlegt, die neben der Verletzungsmisere schon alleine in den ersten drei Spielen immer jedes Mal einen anderen Quarterback, da kommt ja auch kein Rhythmus rein. Also das, so gerade die Offense lebt ja davon, dass der Receiver genau weiß, wann er wo zu sein hat. Und jeder Quarterback hat irgendwie ein anderen Ballwurf oder was weiß ich auch immer. Ich glaube, das nimmt schon viel raus. Wenn du dann teilweise, Entschuldigung, wenn du dann teilweise ein Drittel vom Team verletzt hast, ja, was willst du dann noch großartig machen, wenn der Backup vom Backup ran muss und der dann auf einer anderen Position steht? Also, ja, man kann, wie du es schon sagst, bloß noch draus lernen eigentlich aus dieser Saison und versuchen, irgendwelche positiven Rückschlüsse mitzunehmen, dass man das nächstes Jahr ganz schnell wieder abstellen kann und vor allen Dingen größtenteils gesund durchkommt. Jetzt ist ja mit dem letzten Spiel schon wieder 2 Jahre ausgefallen. Man hatte nur gehört, es sind wohl schwerere Verletzungen bei Erik Hauschild und Robert Süßmilch. Weißt du da zufällig mehr drüber oder was da passiert ist?
Leider kann ich das nur bestätigen. So wie ich es jetzt mitbekomme, scheint es bei Robert noch mal ein bisschen schlimmer zu sein als bei Erik tatsächlich. Ich habe es bei Robert nicht genau im Kopf, aber glaube ich Kreuzband, ich glaube waren es 2 oder 3 Sachen, die wirklich komplett durch sind bei ihm. Ich stand in der Dusche noch neben ihm, wo wir uns dann nach dem Spiel geduscht haben und dann habe ich gesagt, okay, sieht dann noch ganz gut aus, ist bloß verbunden. Und jetzt im Nachhinein natürlich diese Nachricht dazu bekommen, das ist gerade im letzten Spiel nochmal 2 rauszunehmen dort. Scheiße. Anders kannst du es nicht sagen. Und bei Erik, der hat scheinbar vom Kreuzband 90% müssen durch sein irgendwie. Ja, irgendwie so ein kleiner Teil muss noch da sein. Und jetzt muss ich lügen. Den Rest weiß ich nicht, was bei ihm noch ist. Ich glaube, irgendwie ein paar weitere Sachen sind noch ein bisschen mit lädiert oder komplett durch. Also auf jeden Fall bei beiden sieht es nicht rosig aus und wird sich wahrscheinlich auch um eine OP handeln bei beiden Sachen.
Ja, ist halt echt ärgerlich, weil du halt in der Offseason dann halt auch nicht viel machen kannst, ne? Außer eben
Regeneration.
Ja. Quasi, ja. Robert hat ja letztes Jahr erst das gleiche gehabt wie ich. Also der hat sich ja dann auch das Schultereckgelenk verletzt und dort sogar die gleiche OP gehabt. Von daher erst das eine Jahr die Schulter, jetzt das Knie. Das wünschst du keinem. Und natürlich die ganzen Spieler, die über die Saison ausgefallen sind und teilweise auch schwere Verletzungen dabei am Start waren, das hatten wir die letzten Jahre immer sehr gut eingedämmt. Da hatten wir kaum Probleme mit. Da sind wir immer als Team sehr gut durch die Saison gekommen und haben auch gerade was so Kniesachen anging, wenig Probleme gehabt. Das ist jetzt dieses Jahr so intensiv und gleich in dieses andere Extrem schwappte, das ist schon, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Das ist richtig. Wir hatten ja Coach Ulz zur Halbserie da. Der konnte sich auch keinen Reim draus machen. Also man hat nie viel anders gemacht, war die Aussage, als letzte Saison, was Thema Vorbereitung angeht, was Thema vorm Spiel und vor allen Dingen so, ja, eben die ganze Warmmachphase angeht, also Aufwärmung angeht. Und trotzdem ist es halt bei vielen Spielern so gekommen, dass halt auch einfach, ja, die Außen, da ist der einer ins Knie gefallen oder du bist halt einfach nach einem Ballwurf schlecht gelandet und sowas. Das sind alles so Sachen, wo du ja selber auch kaum was dafür kannst. Das ist ja immer dann doppelt ärgerlich, wenn du nicht mal selber dran schuld bist, dass du dich verletzt hast.
Naja, das ist gerade diese Sachen, was wir jetzt im ersten Testspiel hatten mit Spinnick, was glaube ich, wo ihm einer von hinten ins Knie reinfällt, wo du dann wirklich einfach so null Berührungspunkt damit hast und jemand, der einfach dein Knie in den Arsch macht, ohne dass du irgendwie aktiv damit was zu tun hast.
Ja, aber gut, 5 Mark ins Phrasenschwein, Krone richten, nach vorne gucken, weitergehen. Da sind wir gespannt, wie jetzt die Offseason wird. Es haben sich ja einige Dinge verändert, kommen wir haben uns das auch noch gar nicht erwähnt, das werden wahrscheinlich alle schon wissen. Ulz Däuber, unser Head Coach, ist jetzt quasi erstmal, ist jetzt weg, wird nicht mehr weiter als Head Coach für die Monarchs arbeiten. Und auch zum Beispiel Austin, unser Quarterback, hat halt auch sein Karriereende bekannt gegeben, habe ich gesehen. Also wird auf jeden Fall nächstes Jahr nie mehr da sein. Ich gehe jetzt auch nie davon aus, dass wir Justin nächstes Jahr sehen werden. Mal sehen, was auf der Quarterback-Position gibt. Gibt natürlich verschiedene Varianten. Wieder einen Importspieler suchen, einen vielleicht erfahrenen College-Spieler. Oder geht man mit Marvin weiter? Oder ja, da müssen wir mal gucken, was in der Offseason da alles so passiert. Da ist jetzt viel Scouting angesagt.
Also ich muss dazu sagen, bei Austin hatte sich auch gleich im ersten Spiel richtig schlimm verletzt. Trotz alledem, sagen wir mal so, subjektive Meinung, aber ich finde es gar nicht so schlimm, dass er jetzt gesagt hat, okay, das war's, weil in der Zeit, wo er dann wieder da war, mag es auch an der Verletzung liegen, dass er vielleicht ein bisschen Angst hat, nochmal irgendwas zu kassieren oder so, ein Hit. Aber er wirkte teilweise recht nervös und manche Pässe waren auch so ein bisschen paar Flatterdinger, wo du sagtest, boah, da hat der Receiver irgendwie auch null Chance, das Ding zu fangen. Mag jetzt meine subjektive Meinung sein, ich weiß nicht. Erik, du hattest ja ein bisschen mehr Kontakt mit ihm sicherlich. Wie war er denn so an der Sideline? Ich weiß gar nicht, wer hat es denn erzählt? Ich glaube, Mosti oder so letztens im Insta-Talk, dass Austin auf jeden Fall vom Typ her ganz anders als KJ war. KJ war so eher ein bisschen locker, ich mache hier mein Ding und komme hier mal was zum Gewinnen und schon eine Ernsthaftigkeit dahinter hatte, aber alles ziemlich locker. Und bei Austin war es wohl immer recht, wir müssen das jetzt so machen, das muss jetzt funktionieren und ein bisschen mehr Strenge dahinter.
Ja, also die zwei Brüder in dem Fall, Austin und KJ, das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, glaube ich, der Name und teilweise ein bisschen das Aussehen und vielleicht die Sprache. Aber ansonsten typenmäßig komplett unterschiedlich, die beiden. Komplett. Ich denke, bei Austin wird so ein bisschen der Punkt gewesen sein, auf jeden Fall, dass die Verletzung mit dem Knie eine große Rolle gespielt hat, dass das dann natürlich im Spiel ihm weniger beweglich macht und für die Defense natürlich schnell die Möglichkeit gibt, okay, wenn wir ihm Druck geben, muss er eine Entscheidung treffen und die ist dann in dem Moment vielleicht nicht die perfekte Entscheidung, sondern eine Notoption in einer, oder beziehungsweise eine Option, die du als Quarterback vielleicht nicht in dem Moment wählen würdest. Hat man oft gesehen, dass er nachdem man den Ball schnell weggeschmissen hat, was ja in dem Moment nicht schlecht ist, statt den Hit zu kassieren beziehungsweise Minusjahrs zu bekommen. Aber das macht schon eine große Sache aus, wenn du dort mit einer Verletzung reingehst, die nun auch nicht operiert wurde. Und er ist ein super Coach, würde ich mal in dem Fall meinen. Er hat ein unglaubliches Wissen. Aber tatsächlich, wenn du, ich weiß gar nicht genau, wie lange er raus war, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt, wann das letzte Mal war. Und vielleicht war das einfach ein Stück zu lange. Und trotz, dass er ein unglaubliches Wissen hat, konnte er das dann vielleicht selber nicht mehr auf dem Platz so umsetzen, wie er sich vorgestellt hat. Er ist unglaublich ehrgeizig und auch streng mit sich selber. Ich würde fast sagen, teilweise manchmal zu streng. Und KJ wiederum, die Ruhe selbst. Ja, also der, wie es Austin auch gemeint hat, im German Bowl, wenn er sich ja teilweise langweilt, also in Anführungsstrichen langweilt vom Spieler, weil es den gerade nicht juckt, der hatte so einen so niedrigen Puls teilweise, wo er in Dresden war, den haben wir erstmal zum Arzt geschickt und geguckt, ob das alles richtig so ist, ob das normal ist und dementsprechend, das sind komplett unterschiedliche Spieler und Austin hat wahrscheinlich einfach nicht das gezeigt oder nicht das zeigen können, sondern sagen wir so, was er wahrscheinlich in sich stecken hat, gerade durch die Verletzung. Also ich denke, der wäre auf jeden Fall eine gute Bereicherung gewesen dieses Jahr, wenn er fit gewesen wäre die komplette Saison. So war mein Eindruck vor der Saison, auch wo er ankam, hat sich super ins Team integriert und war auch dankbar, hier zu sein, dass er die Möglichkeit bekommen hat. Und dann natürlich mit der Verletzung. Das hat das Ganze, was er vorhatte, natürlich völlig zunichte gemacht.
Das ist verständlich, ja. Das wirft einen ganz schön aus der Bahn. Aber du sagst ja gerade, ich glaube, nach dem Potsdam-Spiel war er raus und dann kam er zum Düsseldorf-Spiel kam er erst wieder. Also nach der Sommerpause quasi. In der Sommerpause haben sie ja dann gesagt, dass er wieder spielfähig ist und waren ja schon alle recht überrascht. Ja, gut, das ist jetzt viel Glaskugel, was wäre wenn gewesen, hätte man KJ zurückholen können, hätte man dies, hätte man das, also das ist jetzt so, ich glaube, da kann man jetzt noch viel spekulieren und da können wir uns hier auch, glaube ich, 2 Stunden unterhalten. Man sollte ja,
kurz
jetzt,
um die Frage zu beantworten, die letzte aktive Saison von Austin war 2013 gewesen. Danach war er quasi als Quarterback-Coach an der Universität unterwegs gewesen.
Ja, ja, das ist halt schon ein Riesenabstand, den du dort halt hast. Und er hat die ganze Zeit zwar weiter geworfen, alles drum und dran, aber wenn du halt nicht aktiv auf dem Feld stehst, ist es nochmal was komplett anderes. Das weiß ich ja selber. Das ist ein Unterschied, ob du die ganze Zeit trainierst und machst und tust oder ob du nun aktiv auch jedes Mal Plays bekommst in einem Live-Spiel. In einem Training ist es anders. Da hittet dich keiner, da kommt niemand auf dich zu und will dich zu Boden bringen. Da rennen alle an dir vorbei. Wenn du aber auf dem Feld stehst, ja, dann ist das ganze Gegenteil der Fall. Das löst einen ganz anderen Druck aus.
Ja, das ist verständlich. Ja. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt mit Marvin Schöne einen jungen deutschen Quarterback aufbauen könnten. Einfach, weil die Story dahinter natürlich hübsch ist.
Ja, und ist zum die anderen, Frage, ob du als Starter aufbaust oder als 19. Das kann man machen.
Ja, na klar. Ich weiß gar nicht, wann hat ein Schwäbisch Hall mit Marco Ehrenfried angefangen? Der war doch auch relativ jung.
Das ist eine gute Frage. Aber ist er nicht auch von Saarland gekommen, Marco, und dann rübergegangen?
Nee, das war der danach kam. Alexander Haubert.
Ach,
kam,
genau.
Der kam von Saarland. Aber der kam aus der Jugend von Hall, ist dann nach zu den Hurricanes gegangen und ist dann, glaube ich, zurückgegangen zu Hall. Aber ja, die haben, also Hall hat gezeigt, dass es funktioniert. Die haben ja auch eine hervorragende Jugendausbildung. Dresden wurde ja erst ausgezeichnet für seine Jugendausbildung. Da wäre das natürlich umso schöner, wenn wir jetzt mit Marvin einen deutschen Quarterback aufbauen könnten, der seinem Ruf auf lange Zeit gerecht wird, weil er wird ja jetzt schon von vielen hoch gehandelt, was er so gezeigt hat in der Jugend. Wünschenswert wäre es, weil man kann ja dann den freigewordenen Import-Slot eben auch für andere Positionen verwenden. Das wäre ja schön zu sehen. Wie wäre so dein Wunsch, Erik, wenn du Quarterback-Coach jetzt machen würdest bei den Monarchs? Mit wem würdest du gerne gehen?
Also ich würde tatsächlich aus der Sicht des Spielers gehen, weil ich selber an der Position stand, wo Marvin war, und ich würde ihm die Chance geben, weil wir das in Dresden noch nie hatten. Hm. Allerdings bin ich tatsächlich eher in dem Punkt, dass wieder ein Ami kommen wird.
Es spielt dann natürlich eine sehr große Rolle, was für ein Headcoach dann im Prinzip kommt. Ne? Das wird natürlich dann was derjenige für eine Philosophie mitbringt.
Ja. Quasi. Also ich denke, wir werden einen Ami holen, aber ich würde es Marvin wünschen, wenn er die Möglichkeit bekommt, weil ich weiß, wie schön das ist. Ich hatte damals viel Support in der Zeit, wo ich, ich glaube, es war dann 2011, wo ich den Rest der Saison fertig gespielt habe als Quarterback. Es ist geil in Dresden, es macht Spaß, die Fans sind unglaublich, stehen unglaublich hinter einem. Und der große Vorteil, was diese Saison natürlich auch eine Rolle gespielt hat bei ihm, wenn er als Quarterback aufs Feld gekommen ist, er hatte halt definitiv nicht den Druck wie der Starting Quarterback. Auf dir liegen andere Erwartungen in dem Fall. Du musst nicht 100% abliefern, weil das von dir halt keiner in dem Moment erwartet. Natürlich ist es geil, wenn du es machst, und jede positive Aktion, die du auf dem Feld hast, wird sehr natürlich hervorgehoben. Und das ist der riesengroße Vorteil, wenn du halt als Backup Quarterback, in dem Fall wie es bei Marvin dieser der Fall war, die Möglichkeit hast zu spielen, dann sehen die Fans von außen ja auch eher nur die guten Sachen statt die schlechten Sachen und hypen ihn dort unglaublich hoch. Und was ich ein bisschen schade fand im letzten Spiel, wo dann zwischendurch gerufen wurde, Marvin Schöne, Marvin Schöne. Das ist natürlich auch so ein bisschen gegenüber Austin so ein bisschen respektlos, finde ich, dort in dem Moment, der sich den Arsch aufreißt und Vollgas gibt.
Ich glaube, das war dann auch die Situation, wo Aaron an der Sideline irgendwie in Richtung Fans gesagt haben muss, wir sind doch hier nie beim Fußball, jetzt reiß dich mal zusammen. Das hatte Mossi auch mit im Insta-Talk erwähnt, das war irgendwie, aber das kann auch bei einer anderen Situation gewesen sein. Weiß ich nicht, aber ja, wie du es schon sagst, ist schwierig dann auf jeden Fall, wenn man dann von außen sowas dann hört. Naja.
Das Gefühl hatte ich beim Spiel tatsächlich öfters in einigen Situationen, wo ich gedacht habe, Leute, du sitzt halt nah dran in dem Moment. Und du hörst halt alles, was hinter dir gesprochen wird, und du kriegst halt in dem Moment auch viel mit, auch gerade was das Thema mit den Refs anging, was wir vorhin schon hatten. Oder mit irgendwelchen verletzten Spielern, die dort schlecht gemacht wurden mit, jetzt steht doch endlich mal auf, und ja, das ist halt nicht geil. Also das bis zu einem gewissen Punkt ist es ganz cool, und ich kann es auch verstehen, dass Fans dort vielleicht gerne Marvin Schöne gesehen hätten, nachdem es mit Austin nicht besonders lief. Aber das ist halt nicht schön, auch nicht gut gegenüber dem Spieler, der auf dem Feld steht und Vollgas gibt und versucht, das Beste rauszuholen. Ja, ansonsten, wenn es Marvin nächste Saison machen darf, hammergeil. Das ist immer das, was ich mir selber gewünscht habe. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, wie er sich wahrscheinlich fühlen wird. Aber ich weiß auch nicht, wie seine Pläne jetzt sind mit den USA, die da noch irgendwo eine Rolle spielen.
Das stimmt.
Ja, stimmt. Das ist natürlich im Prinzip, wenn man irgendwie die Möglichkeit bekommt, irgendwo einen College-Platz zu kriegen, das ist natürlich dann auch was ziemlich Geiles, worauf man ja auch hingearbeitet hat im Prinzip. Könnte man es natürlich auch verstehen, wenn es in die Richtung geht, aber das werden wir sehen.
Genau. Ja, ansonsten, egal wie es sein wird, wir werden es dann sehen, soweit es ist. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, das ist eine Saison, aus der kannst du lernen, die musst du jetzt abhaken an der Stelle. Und auch so eine Saison gehört leider mal dazu. Keiner will das, keiner sagt vorher, ja, heute machen wir mal einen entspannten und wir geben uns mit dem und dem Platz zufrieden. Aber am Ende des Tages, wir können es nicht ändern. Wir müssen nächste Saison neu anknüpfen und gucken, was geht.
Ja, das sind die richtigen Worte. Jetzt noch ewig der alten Saison hinterher trauen und versuchen, aus jedem Spiel den eigenen Fehler irgendwo zu finden. Was hätte man besser machen können? Ich glaube, da ist sinnvoller zu sagen, ja, draus lernen und voller Fokus nach vorn. Und jetzt halt die doch recht lange Off-Season nutzen und vielleicht sehen, was man nächstes Jahr dann umstellen kann.
Es stehen ja jetzt auch dann die Playoffs an. Quasi in der GFL. Ich kann ja mal kurz, also die sind jetzt am kommenden Wochenende, am 10.9. sind alle Viertelfinalspiele. Ich zähle mal kurz auf, die Muni Cowboys spielen gegen die Cologne Crocodiles, die Potsdam Warriors gegen die Straubing Spiders, die, also Schwäbisch Hall spielt gegen die Adler. Das haben sie jetzt davon, die Adler. Und die New Yorker Lions spielen gegen die Allgäu Comets. Erik, wo geht denn jetzt, also wem drückst du jetzt am meisten die Daumen? Wen würdest du gern jetzt von den Verbliebenen als Champion sehen?
Ich würde tatsächlich sagen, Köln hatte letztes Jahr schon ein geiles Jahr, dieses Jahr auch. Adler, wenn die noch eine Runde weiterkommen, in Schwäbisch Hall immer eine harte Nuss, aber die sind nicht schlecht. Die könnten das schaffen. Und Hall darf es sonst gerne wieder sein.
Ja. Also,
auch verdient.
Ja, also Hall, gut, man kann ihn eigentlich immer schon den Südmeister vor der Saison in die Hand drücken. Das ist ja jetzt auch zum 12. Mal, wie gesagt, in Folge schon Südmeister geworden. Das ist irgendwie auch nicht mehr interessant schon fast.
Im Süden ist halt leider Hall und dann kommt eine ganze Weile nichts.
Ja. Ich hätte gerne mal Hall in der Nordstaffel mitgespielt für eine Saison.
Oh. Wär mal was Neues. Die können ja mal ein Jahr mit Braunschweig tauschen oder so. Naja.
Also ich kann gut sehen, Potsdam hat eine super geile Saison gespielt. Potsdam oder Hall ist auf jeden Fall für mich ein Kandidat natürlich, die offensichtlichen Kandidaten halt für den Titel.
Ja, Finale Potsdam-Hall und am Ende macht's Hall, weil Jonas Gacek wieder die spielentscheidende Interception fängt.
Aber dann wäre es andersrum, dann macht's Potsdam.
Mensch, ja, genau, Potsdam macht's, meine Güte. Gott, völlig verwirrt der Junge hier. Danke dafür. Naja.
Nee, ich mich selber durcheinander.
Was du ja sagtest, die Adler in Hall, auch immer eine Überraschung, die waren ja damals 2013 auch schon, haben die ja Hall zu Hause geschlagen. Mal sehen, ob sie es ja wieder machen können. Wobei ich glaube, die Adler-Defense ist der Haller-Offense nie gewachsen. So, was man jetzt so aus der laufenden Saison gesehen hat.
Ja, also, ich meine, Playoffs ist alles komplett alles auf Null, wenn man es mal so sieht. Allerdings, wenn du als Vierter im Norden nach Hall fahren musst, dann ist das eine scheiß Aufgabe. Die willst du nicht machen. So, in der Regel. Dort versuchst du alles, was möglich ist, irgendwie drum rumzukommen.
Ja, das hat Dresden ja nur ganz erfolgreich geschafft, da rumzukommen. Böse. Guckst du dann jetzt, also verfolgst du die Playoffs an sich oder ist es jetzt eher dann so, ja, man schaut mal rein, man liest vielleicht mal was dazu?
So tatsächlich dann eher. Wenn es irgendwie gerade passt und ich die Zeit habe, dann gucke ich vielleicht auch mal kurz im Stream rein irgendwo. Ansonsten gucke ich mir die Ergebnisse an und ja, die Saison ist für mich durch. So muss ich es ganz klar sagen. Wir spielen dort keine Rolle mehr und ja, dann ist die Lust dort dementsprechend, sich den Rest anzugucken, wo man vielleicht selber gerne mit dabei gewesen wäre, so ein bisschen geringer für mich. Und dann, für mich ist jetzt schon der Fokus auf nächstes Jahr komplett gelegt. Also jetzt im Training, es geht schon wieder, es geht mit dem Blick nach vorne und jeder, der jetzt irgendwie, denke ich, bei uns im Team ist, hat Bock, die Zeit, die wir jetzt mehr haben, zu nutzen. Und wer jetzt noch irgendwie groß Pause macht oder sowas, Der brauchst du vielleicht nochmal, weil er ein kleines bisschen ausruhen muss. Das ist auch gerne verdient, aber ansonsten geht es Vollgas jetzt in eine verlängerte Offseason für uns, die wir hoffentlich nutzen werden und dann nächstes Jahr dementsprechend stärker am Start sind, ohne diese ganze Verletzung.
Das hoffen wir uns alle, ja. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, es wurde ja kurz schon erwähnt, Ulz Stoiber hat ja seinen Headcoach-Posten abgegeben. Das kam ja, also für mich zumindest, recht überraschend, so direkt kurz nach dem Spiel, eine schlechte Nachricht nach der anderen an dem Tag gefühlt. Wie war das für euch so als Team, wo Ulz dann sagte, das war's?
Also als Team würde ich sagen, kam es schon etwas überraschender und war auch eine sehr emotionale Situation, mit der vielleicht jetzt nicht alle gerechnet haben. Ich für mich persönlich habe fast damit gerechnet, dass es das letzte Jahr sein wird und maximal, wenn dann noch nächste Saison eine Rolle gespielt hätte. Ich bin also nach und nach mal durchgegangen oder habe mir das vorher, warum ich noch gekommen bin. Wir hatten vorher Gary, der glaube ich 4 Jahre da war. Dann hatten wir John Leighton, der ungefähr 4 Jahre da war. Und dann war es beim Ulz mit dem Corona-Jahr, waren es jetzt die 5 Jahre. Deswegen habe ich mir da schon so gedacht, dass es eventuell das sein wird danach. Dass es jetzt von seiner Seite aus dort direkt den Punkt gab, hat mich vielleicht etwas überrascht, auch natürlich in der Situation, aber es ist immer wieder die Möglichkeit, also auf jeden Fall danke an Ulz an der Stelle, das soll gar nicht negatives klingen, aber es ist immer wieder die Möglichkeit, was Neues irgendwie jetzt zu starten. Es kommt ein neuer Input, ein komplett neuer Trainer, der das Team vielleicht so ein bisschen neu aufrüttelt. Nach 4 Jahren mit Ulz weißt du natürlich, was dort kommt, mit was du rechnen musst, mit ihm als Trainer, wie er drauf ist. So, da ist das immer was anderes. Aber ansonsten kann man, glaube ich, ihm bloß danken. Und er hat eine geile Zeit in Dresden abgeliefert, auch als Coach. Es hat Spaß gemacht. Ich bin unter ihm wieder praktisch zurückgekommen. Und er hat mir auch, wir hatten kurz nach der Situation dann gesprochen, wo er auch so ein bisschen skeptisch gewesen ist. Und mir das halt gesagt hat, war ich auch etwas überrascht. Aber es ist auch mal gut, so das zu hören. Und er dann aber trotzdem überrascht war, dass ich doch so gut wieder zurückgekommen bin. Und ja, es ist jetzt vielleicht mit der Gesamtsituation etwas überraschend und natürlich eine negative Neuverkündung, die jetzt nacheinander kam, was jetzt das Ganze natürlich noch so ein bisschen schlechter dastehen lässt. Erst haben wir verloren, sind raus aus der Saison und dann lässt noch der Head Coach praktisch das Team oder verlässt das Team in dem Fall. Aber ja, die 4 Jahre oder 5 Jahre, die jetzt da war, hat er gezeigt, was möglich ist. Also von daher, gutes Team geformt. Ich denke, was für dieses Jahr, unabhängig jetzt von Ulz, jetzt eine ganz andere Sache sein wird, nachdem wir letztes Jahr ja viele Spieler wiedergeholt haben, denke ich, dass es dieses Jahr viele, viele Abgänge geben wird und wenige davon da bleiben werden. Davon gehe ich aus persönlich.
Ja, das ist halt, ne, das ist halt Sport. Spieler kommen und gehen, Trainer kommen und gehen. Gerade in einer Amateurliga, wo du jetzt nie irgendwie einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hast oder so eine Sachen als Spieler. Da darf man quasi oder muss man immer gespannt sein, was in der Offseason passiert und wer dann kommt und geht. Das werden wir natürlich auch verfolgen.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall können wir Ulz erstmal einmal nur danken für 5 klasse Jahre und er hat uns halt unseren langersehnten Meistertitel endlich nach Dresden geholt.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man sich nur anschließen. Wunderschön und ja, auch Nordmeister endlich mal geworden, deutscher Meister. Der neue Trainer hat auf jeden Fall einen hohen Maßstab zu erfüllen, das muss man schon mal sagen, weil da will man ja möglichst schnell wieder anknüpfen.
Auf jeden Fall, ja.
Ich für meinen Punkt wäre jetzt eigentlich soweit dran. Wollen wir nicht so lange in Erinnerung schwelgen, sondern wirklich den Blick nach vorne wenden. Möchtet ihr noch was sagen?
Na, erstmal, Erik, sehen wir dich nächstes Jahr wieder.
Ja, definitiv.
Ja, siehst
du. Also ja. Für mich ist das wirklich dieses Jahr so gewesen, dass ich gefühlt neu angefangen habe, Football zu spielen. Also diese 2 Positionen mit dem Quarterback und dem Receiver könnten unterschiedlicher nicht sein, obwohl sie doch so nah beieinander sind und das eine geht nicht ohne dem anderen, aber es war komplett was Neues dieses Jahr und daran möchte ich anknüpfen, möchte weiterhin versuchen, so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen und werde dafür Vollgas geben, dass ich das irgendwie hinbekomme Natürlich nicht unter der Prämisse, dass andere Spieler vorher wieder verletzt sind und ich dann dafür einspringen muss, sondern irgendwie die Möglichkeit habe, dort mir einen Spot zu erarbeiten, und das ist mein großes Ziel.
Sehr gut.
Und das Hauptziel ist, ja?
Ich würde okay, du machst einfach weiter.
Das Hauptziel für mich ist tatsächlich persönlich, ich sage, ich möchte 2024 im neuen Stadion noch spielen. Oh, das ist erstmal für mich der Punkt. So lange möchte ich noch machen, weil mich jetzt viele gefragt haben, geht es für dich noch weiter? Geht's, wie sieht es denn aus? Und ja, auf jeden Fall nach der kurzen Zeit, die ich erst wieder Football gespielt habe. Ich fühle mich soweit fit. Ich habe ohne Probleme die Saison überstanden. Habe keine großen Verletzungen, sondern nur kleine Wehwehchen irgendwie, die eine Rolle spielen. Aber das ist normal. Und von daher 2024 im neuen Stadion, das ist für mich noch das Ziel. Und dann gucken, wie läuft's, wie ist es? Wird es das letzte Jahr oder macht man noch eins? Keine Ahnung. Bis dahin ist alles offen, aber das ist das Hauptziel.
Also gibt es noch mal Chancen, bei einem potenziellen nächsten Whiteout-Game dein Trikot zu ersteigern? Ich habe da auch hingeschielt, aber das ist ja, das war ganz schön teuer geworden. Das ist ja teilweise richtig eskaliert. Ich glaube, Aaron oder Mosti, da waren irgendwie
Mosti, so 450. Mosti, 401. Mosti war der teuerste mit 401.
Also bei meinem Trikot, das finde ich ja schon ein bisschen frech. Ich wollte es nämlich selber haben. Ich muss natürlich sagen, die Trikots von den Whiteout gehen richtig geil. Also
auf jeden Fall.
Eins der schönsten Trikots, die wir über die ganzen Jahre hatten. Und meine Freundin hatte das geboten mit 150 Euro. Und kurz vorher hat irgendwie einer bei 101 Euro oder sowas mitgeboten und hat dann scheinbar gewusst, wie hoch das Mindestgebot ist oder das Höchstgebot ist, und hat in letzter Sekunde den 1 Euro drüber gehauen.
Also ich kann für meinen
Teil sagen, ich habe Kurs liegen.
Ich habe eins.
Ja, das war unsere Nummer. Wir haben dann, Markus und ich haben danach festgestellt, dass wir uns bei dem Trikot gegenseitig selber überboten haben.
Ich habe von der Nummer 84.
Ja, sorry, du zuerst.
Ich habe von der Nummer 84 Liam Stauding, glaube ich, abgesandt.
Ja, Stauding, genau.
Ja, von ihm habe ich das Trikot abgesandt. Sehr schön.
Ist auch eine Ende, nie verschwitzt, weil er nie gespielt hat.
Ja, genau. Ja. Also dafür, dass er nie gespielt hat, hat er ganz schön viel geschwitzt, muss ich sagen.
Nee, bei mir ist der Punkt, ich habe ja noch so viele Trikots aus den vergangenen Jahren. Ich habe noch das erste Jugendtrikot in komplett weiß mit blauer Nummer und Opera-Werbung obendrauf. Und noch die Trikots von der Jugendauswahl, dann die restlichen Herrentrikots, die über die Jahre so da gewesen sind. Und ich hätte das Weiße gerne gehabt.
Wenn ihr nicht immer als Spieler eine Chance habt, an eure eigenen Trikots zu kommen, das ist schon bitter.
Ach, alles gut. Es hat einen guten Zweck. Ich denke, derjenige, der es gekauft hat, der hat sich gefreut. Die Frau von ihm hat das Trikot von AB noch ersteigert dazu.
Ui.
Also, angenehm. Die haben zugelangt.
Ich wollte gerade sagen, da ist ordentlich Geld über den Ladentisch gegangen.
Ja, und ich habe ihm gesagt, er soll mir das Bild schicken, wenn er es zu Hause hängt. Und ich habe es noch nicht bekommen. Also, wenn du der Käufer bist von meinem Trikot, schick mir das Bild bitte. Ich hätte es gerne.
Sehr schön. Wenn ich ein Foto, wenn du es schon nicht selber haben darfst, das Trikot. Aber
ja, und das Foto halt vom Platz, wo wir gemeinsam mit Levi noch das Foto gemacht haben, das hätte ich echt gerne.
Ja. Na dann, das nächste Whiteout geben. Wir bieten für dich mit, Erik, auf dein Trikot. Das geht dann für 400-500 weg. Einfach nur, weil alle dich mitbieten wollen.
Nein.
Nun gut. So.
Das Ganze ist auch bitte mit dem Lachen im Auge sehen, das ist natürlich noch Spaß, aber ja.
Hier geht es nicht um Spaß, es ist der pure Ernst hier bei uns im Podcast. Hier. Wir machen hier keinen Spaß, das geht so nicht.
Ja, dann würde ich sagen, hätten wir jetzt mit dir alles quasi abgehakt. Wir bedanken uns sehr doll, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Du bist halt auch immer ein bekanntes Gesicht in Dresden, bist schon lange dabei, deswegen finden das, denke ich mal, viele Leute auch sehr interessant, dich mal hier bei uns zu hören. Und dann wünsche ich dir eine schöne, entspannte und irgendwann dann auch wieder fleißige Off-Season. Und dann hoffen wir, dass wir dich neu gestärkt in der nächsten Saison wieder sehen.
Ja, so wird es dann wahrscheinlich sein. Euch an der Stelle danke, dass ihr mich eingeladen habt. Einen großen Dank an die Fans. Auch im letzten Spiel nochmal so zahlreich da gewesen mit, ich glaube, 2200 Zuschauern. Das ist in dem Stadion eine ganz andere Atmosphäre und extrem geil. 2600 sogar. Mhm. Okay, so.
Ja.
Top, noch besser. Also es war geil. Seid weiterhin so gut dabei. Das geht jetzt in dem Fall an die Fans. Es ist immer schön, so viele so viele Gesichter beim Spiel immer wieder zu sehen, beziehungsweise auch Leute zu haben, die einem hinter einem stehen, egal ob man jetzt mal so eine Saison hat oder nicht. Und wie viele Leute doch irgendwie mit dem Monarchs was zu tun haben, die sich dort einen Arsch aufreißen und irgendwie immer am Start sind und für uns da sind. Das muss man respektieren, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Danke an die Coaches. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Podcast-Off-Season. Wird da was kommen eigentlich? Wie sieht das aus?
Ja, da wird was kommen. Das erklären wir dann hier im Anschluss, wenn wir dich rausgeschmissen haben.
Ja.
Das okay. Wir werden die Gans einschlafen.
Sagen wir genau. Mal. Also Erik, du musst dann den Podcast hören, damit du das dann verstehst.
Ja, okay. Den höre ich mir dann wohl mal an.
Ja, nützt nichts. Alles klar. Also, Erik, danke dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Schönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao, ciao.
Jo, ebenso, bye-bye. Ciao. Und damit sind wir ja dann auch schon ganz gut durch für heute fast. Kommen bloß noch ein paar Kleinigkeiten. Nach einem herrlichen Interview wieder und ein bisschen Rückblick auf alte, schlechte Zeiten. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir machen noch mal ein paar News, was jetzt noch so ansteht für euch auf jeden Fall. Erik, willst du uns mal ein bisschen was erzählen, was jetzt noch in der footballfreien Zeit zumindest für uns ansteht?
Naja, also was natürlich, was wir nicht vergessen dürfen zu erwähnen, was jetzt eben in der GFL noch passiert. Also, ja gut, wir hatten schon erwähnt, die Viertelfinals, aber Auf- und Absteiger könnte man noch erwähnen. Und zwar ist es da so, dass in der GFL die Frankfurt Universe, die ja quasi mit 0 Siegen die Saison abgeschlossen haben, sich freiwillig für einen Abstieg entschieden haben.
Und also in der Südstaffel, ne?
In der Südstaffel, genau. Das heißt, dass die Ingolstadt Dukes quasi direkt aufsteigen, ohne ein Relegationsspiel. In der Nordstaffel wird es ein Relegationsspiel geben. Also das ist ja immer mit Hin- und Rückspiel. Und zwar ist das sind das die Düsseldorf Panther, die auch kein Spiel gewonnen haben in der GFL. Und in der GFL 2 der Gegner, das ist dann sind dann die Paderborn Dolphins. Die haben mit 8 Siegen und 2 Niederlagen ja die GFL 2 abgeschlossen. Punktgleich übrigens mit den Langenfeld Longhorns, aber der direkte Vergleich ging zugunsten der Dolphins aus.
Genau, und da werden wir dann sehen, ob wir nächstes Jahr nach Düsseldorf fahren oder ob wir nach Paderborn fahren. Paderborn wäre immer schön, mal was Neues, war ich noch nie. Gut, ich war noch nie in Düsseldorf, aber egal.
So, was gibt's noch so zu berichten? Da haben wir zum Beispiel noch unsere Flaggies, die Mädels und Jungs vom Senior Flag Team, sind ja jetzt quasi gerade in den Playoffs. Beziehungsweise, ja, also am Samstag wollte ich eigentlich gerne auf die Bernie gehen und mir das Halbfinale der Flaggies angucken gegen die Hamburg Pioneers. Hamburg Pioneers Snappers. Aber das fällt leider aus. So genau warum, weiß ich ehrlich gesagt nie. Die Hamburger kommen halt nicht und das heißt, dass die Monarchs einen Defin sozusagen bekommen und das wird dann automatisch 20-0 gewertet, was ja jetzt ja keine Rolle spielt. Es ist halt echt schade, da das letzte Regular-Season-Spiel der Flag-Football-Mannschaft auch schon ausgefallen ist, was quasi den Instant-Halbfinal-Heimspiel verschafft hat, aber das fällt jetzt halt leider auch aus. Das ist halt echt schade, wenn man dann quasi lange kein Spiel hatte und so mehr oder weniger unvorbereitet sozusagen ins Finale gehen muss. Aber ja, muss man mitnehmen. Das Finale, das wird dann stattfinden am 25.09. in Essen. Und der Gegner wird noch ermittelt zwischen den Kiel Baltic Hurricanes und den Ascindia Firebirds. Ja, die spielen quasi noch aus, wer dann gegen Dresden im Finale antritt. Vielleicht schaffen es ja unsere Flag-Footballer, uns eine Meisterschaft nach Dresden zu holen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, do this. Und dann gibt es noch zu erwähnen, das wurde auf Social Media auch schon gepostet. Es gibt bald Termine für Probetrainings für die ganzen Jugendteams. Und zwar, ich zähle es jetzt einfach mal auf, die U11, also wer zum Probetraining zur U11 möchte, ist am Mittwoch, den 21.09. von 16.30 bis 18.30 ein Probetraining. Für die U15 ist es am Montag, den 19.09. und dann an dem folgenden Mittwoch, den 21.09. auch 16.30 bis 18.30. Die U17 veranstaltet das Probetraining am Mittwoch, den 14. und Freitag, den 16.09. 17 bis 19 Uhr. Und zu guter Letzt die U19 am Dienstag, den 13. und Freitag, den 16.09. auch 17 bis 19 Uhr. Also wenn ihr da selber Lust habt mitzuspielen, beziehungsweise eure Kinder da Interesse haben, das sind quasi die Anlaufstellen.
Genau, und falls euch das jetzt zu schnell ging, wann, wo, was, wie ist, entweder ihr hört euch den Podcast nochmal ganz langsam an oder ihr schaut einfach mal auf den Social Medias nach, Facebook, Instagram, da kann man das auch rauslesen, wann welches Probetraining ist.
Genau, ja. Was wir noch nie erwähnt haben, der German Bowl ist am 8.10. wieder in Frankfurt. Falls ihr da Interesse habt, besorgt euch Tickets.
Falls ihr jetzt doch unbedingt noch hin wollt. Letztes Jahr Frankfurt war geil, wer weiß, ob es dieses Jahr auch geil wird, wenn die anderen Teams Stimmung machen müssen.
Genau, ansonsten gibt es ja dann wieder einen Stream.
Richtig. Ich glaube, Sport 1 überträgt wieder den German Bowl. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ansonsten, was gibt es jetzt von unserer Seite aus noch zu sagen? Naja, Off-Season ist nie unbedingt Podcast-Off-Season. Wir machen noch ein bisschen was.
Genau, also ich wurde, wir haben ja auch mit mehreren Leuten gesprochen und auch wir untereinander haben uns besprochen. Und da sind so einige Leute auf uns zugekommen, die meinten, vielleicht den Podcast nicht sterben zu lassen bis zur nächsten Saison, dass wir nicht ganz in Vergessenheit geraten. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, dass wir quasi immer so um den 15. rum, also so Mitte des Monats, eine Folge rausbringen. Wir werden uns dann halt Gäste suchen, mal sehen, vielleicht sogar eben auch von anderen Vereinen. Ja, dass wir quasi so ein bisschen noch auf dem Laufenden bleiben, was so passiert. Beziehungsweise, ja, einfach mal noch andere Einblicke in den Sport gewinnen.
Genau, und wenn ihr da irgendwie Lust habt und meint, hier, holt euch doch mal den und den oder über das Team würde ich gerne mal was missen, vielleicht kriegt ihr da einen Gast dran, schreibt uns gerne eine Mail, findet ihr wie immer in den Shownotes und dann werden wir mal schauen, ob wir eurem Wunsch Gehör schenken können und da drauf eingehen. Ja, das ist auch dementsprechend die nächste Folge jetzt nach der hier, kommt dann auch erst im Oktober, also nach dem German Bowl, so um den 15. rum, wie es der Erik gerade schon sagte. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Pause nach heute.
Genau, wir hatten auf jeden Fall, können wir sagen, wir hatten sehr viel Spaß jetzt mit diesem neuen Projekt des Podcasts hier für den Verein. Mit der Schnapsidee von Markus da einfach mal ein bisschen über Football und über die Monarchs zu quatschen.
Ja, und auf jeden Fall ist es auch für uns immer wieder schön gewesen, hier dann vorm Rechner zu sitzen und mit verschiedensten Leuten zu reden. Hinter dem Team, hinterm Team, Spieler, Trainer, wer hier alles zu Gast war, da auch auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, die uns hier alle ihre Zeit geschenkt haben und Rede und Antwort gestanden haben. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, hier die Saison lang uns zuzuhören und wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit manchen Dingen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sagt, ach, das war Mist, das könnt ihr anders machen, auch das dürft ihr uns gerne schreiben.
mnrxcast@dresden-monarchs.de ist unsere E-Mail-Adresse, wie Markus sagte ja schon in den Shownotes unten. Dann möchten wir uns noch auf jeden Fall bedanken bei allen Zuhörern, bei allen Gästen, die wir hatten, die sehr viele Infos rausgehauen haben. Das fand ich immer das Spannendste an den Podcasts, die Interviews. Und natürlich beim Robby, der Social Media Manager quasi bei den Monarchs, mit dem wir viel in Kontakt standen. Und natürlich nur Jürg Dressler, der Geschäftsführer, der uns das hier überhaupt auch mit ermöglicht hat.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ganz großes Dankeschön, dass wir da so mit offenen Armen empfangen wurden. Ich persönlich möchte mich auf jeden Fall noch bei meiner Freundin bedanken, die mir da immer ein bisschen Rücken frei hält, wenn wir hier Aufnahme haben und mir die Freizeit schenkt sozusagen, dass ich da hier sitzen kann. Und natürlich möchte ich mich beim Erik bedanken, weil ohne den würdet ihr hier nie viel hören. Der ist hier unser Schnittmeister, also mein Schnittmeister sozusagen. Sonst würde ich hier einfach nur in meinem Kämmerchen sitzen und viel erzählen, aber ohne, dass es jemand hört. Dankeschön, ja, lieber Erik.
Ja, und Markus ist quasi der Mann für die Recherche, der uns quasi immer die Infos und die Statistiken ranholt.
Ich bin der bei dem ihr euch beschweren dürft, wenn es langweilig
ist. Du bist der Manager, ich bin der Producer quasi.
Du bist der Björn Werner, Hallöchen. Fehlt bloß noch die Frisur, aber mach das bloß nie. Gut, dann lassen wir es aber für heute bleiben. Und wie gesagt, wir hören uns dann Mitte Oktober wieder. Oder möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden, so nach der Saison?
Ja, also nochmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid auch in Zukunft, in der Offseason und natürlich nächste Saison wieder dabei. Bis dahin.
Macht's wie die Monarchs. Do it again.
Bye bye.